Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ah, Herr Professor. Herr Professor?
Ja?
Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich habe das Sperma, das Sie brauchen.
Das Sperma?
Ja, das Sperma. Es hat ein bisschen länger gedauert.
Ich brauche das Sperma nicht mehr. Es ist eine Änderung eingetreten. Und zwar habe ich mich verliebt. Meine Forschungszwecke wird es nicht mehr gebraucht. Bringen Sie es zu einem Institut für unfruchtbare Männer. Die können es gut gebrauchen. Ich denke, dort wird es sicher Verwendung finden.
Aber was wird mit uns hier?
Wissen Sie, wenn man verliebt ist, hat man genug eigenes Sperma und braucht das alles nicht mehr. Merci für Ihre gute Mitarbeit.
Verstanden.
Und auf Wiedersehen.
Aber wir haben so viel gearbeitet. Soll das für die Katz sein?
Ich bin verliebt.
Ich glaube, ich bin im Kino. Das darf
ich komme jetzt sein. Zu dir. Hast du gehört, was ich eben gesagt habe? Ich meine es ernst. Und zwar, dass ich mich auf meine alten Tage nochmal unsterblich in dich verliebt habe. Bei all den bildschönen Ladies bedeutest nur du mir etwas.
Oh, romantisch.
Willst du mit mir den Rest deines Lebens verbringen? In guten und in schlechten Zeiten? Und willst du auch mein Sperma? Willst du mein Sperma haben? Ja?
Oh Gott. Ja, ich will es jetzt sofort haben.
Ich will es dir sofort geben.
Ja, du bist einfach...
Das ist doch mal romantisch, oder?
Also meiner Meinung nach die größte Liebesgeschichte seit Titanic.
Ja, das, ne? Willst du mich und mein Sperma heiraten?
War das nicht auch das, was du damals bei deiner Eheschließung gesagt hast?
Nee, ich habe gesagt wegen der Steuern.
Ah, okay, so war
auf
das.
Auf dem Schiff, du erinnerst dich, oder?
Ja, das war meine wunderschön.
Frau
das
hat meine Frau hat irgendeinen Scheiß mit Romantik und Liebe und bla gesagt
und so.
Ja,
Blödsinn, ja.
Gelogen alles wie sonst was.
Naja, also theoretisch, wenn es nicht um dich gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich schon ehrlich gewesen. Aber da es ja um den Rainibär ging. Nee, aber Alter, was ist ohne Scheiß? Boah,
das
was
war jetzt
das
auch das
wieder,
Ende. Das war das Happy End.
Ist es vorbei? Ist es das Happy End?
Im wahrsten Sinne des Wortes, das Happy End der Spermaklinik. Jetzt ist es vorbei. Jetzt müssen wir mal gucken, was uns als nächstes vor die Füße fällt.
Mal gucken, was uns die Katze vor die Tür legt, Reini. Ist schon ziemlich, also ist selbst auf Pornoniveau schon ziemlich schlimme Scheiße, oder?
Ja, das ist selbst auf Pornoniveau schon ganz hohe Kunst. Das waren die, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die Sachen, die im Nachhinein nochmal vertont wurden. Also weil irgendwie die Hälfte der Schauspieler, glaube ich, Italiener oder sonst was war. Also ne, keiner von denen hat Deutsch gesprochen, außer vielleicht ein, zwei Stück. Und dann wurde das alles nochmal für den jeweiligen Markt nachvertont.
Ah, ja, das muss ja auch. Das muss ja greifen. Besonders, also, ohne Scheiß, der Enddialog ist wirklich einer der epischsten Enddialoge, die ich je gehört habe. Das ist wirklich ganz große Kunst, was er da von sich gibt. Also zu sagen, ich habe mich jetzt dagegen entschieden, ich ändere jetzt mein Leben,
ich finde das wie aus dem Leben gegriffen. Ne? Guck mal, das ist ganz klar. Ne? Der hat lange studiert, der hat einen Forschungsauftrag, der will Sperma haben. Also der will das Sperma genmanipuliert schneller machen, damit es erfolgreicher ist. Dafür muss er Sperma sammeln, ganz, ganz viel, braucht dafür Frauen. Am Ende, als er sein Ziel erreicht hat, also quasi den Nobelpreis, der Nobelpreis gleitet ihm aus den Händen, denn er hat sich verliebt und braucht nicht mehr.
Das ist ja fast wie ein bisschen Thanos mit dem Handschuh und den fünf, weißt du, er will alle Ringe haben oder alle Steine, damit er schnipsen kann. Vielleicht ist es die Vorlage von Avengers Endgame, Reini, und wir haben es gar nicht gecheckt.
Wahrscheinlich.
Ehrlich gesagt bin ich aber ganz froh, dass wir mit der Scheiße jetzt durch sind. Also das war jetzt wirklich, die Spermaklinik basierend nur auf Dialogen zu gucken, ist glaube ich schon eine harte Herausforderung.
Ah, es gibt also,
wir können ja theoretisch mal, wie wäre es denn, wenn wir mal einen Abend machen würden mit der Community, wo wir halt irgendwie halt wirklich mal ein Kino anmieten und uns dann so einen Schrubbelfilm nehmen wie den, aber halt nur die Dialoge zusammenschneiden und uns einfach nur die Story angucken gemeinsam. Dann müsste das auch nicht gegen ganz so viele Rechte verstoßen, wie wenn wir einen normalen Kinoabend machen, oder?
Mit dem Kinoabend haben wir jetzt seit 2 Jahren nicht hinbekommen. Was glaubst
drei.
Du?
Ich glaube, drei. Es sind 3 Jahre, die wir das nicht. Aber da haben wir ja immer darüber gesprochen, einen richtigen Kinofilm zu zeigen. Und jetzt sprechen wir von was unter richtiger Kinofilm nicht mehr so ganz läuft, ne?
Ja, ich glaube, trotzdem gibt es da Rechte, die man einholen müsste.
Oh, das Telefonat würde ich aber gern führen, nachdem ich Conny Dax bereits kennengelernt habe.
Ja, ich erinnere mich. Du hast für die 100 Jahre was besorgt.
Ja, das war was Feines. Habe ich dir je erzählt, dass Conny Dachs in der dritten Person von sich spricht?
Nein.
So wie Lothar Matthäus, das war wirklich wahnsinnig. Was hat denn der Dachs dort zu verdienen?
Ja, Moment, Moment,
der,
vielleicht.
Der Dachs hat lange schon nicht mehr gefickt. Das hat er wirklich gesagt. Also in einem Telefonat bei unserem Kennenlernen. Ich sag mal, als Opener für ein Gespräch schon, ist schon speziell, aber kann man machen.
Ich sag mal so, ne, vielleicht spricht er auch nicht von sich, sondern von seinem besten Stück, der Dachs. Was hat der Dachs denn davon? Auch, der Dachs hat lange nicht mehr gefickt, also ich finde das.
Meinst du, er nennt seinen Pimmel den Dachs? Das ja, ist ein guter, nicht? Der kriecht in jede Höhle, bedrohter Art und auch ein bisschen ältlich. Und wie nennt man ihn nochmal in der Volkssage? Wie heißt der Dachs da nochmal? Meister Petz? Nee, wie heißt er denn da?
Ach, hierbei, als die Tiere den Wald verließen
ja,
oder so?
Ja, nee, es gibt doch für jedes Tier Meister Ach Reinecke so. Oder so, ist der Fuchs.
In den Fabeln,
und dann gibt es doch für oder? Den Dachs, ja, wie heißt denn der Dachs nochmal, warte mal, Dachs-Fabel, gucken wir mal. Vielleicht ist das ja jetzt auch wieder, vielleicht war es ja Subtext, den ich gar nicht verstanden habe. Aha, der Grimbart.
Der Grimbart? Wenn er unrasiert,
der Grimbart. Reini, das ist überraschend. Also, lass uns mal durchgehen. Fabelnamen von Tieren und du errätst, was es ist, okay?
Ja, auch rein.
Der Adebar.
Der Adebar?
Du denkst jetzt Aldebaran wahrscheinlich. Du denkst jetzt, nee. It's a Trap von Star Wars.
Nee, warte mal, der Adebar. Adebar.
Das kannte ich, das habe ich schon gehört.
Echt? Das klingt nach irgendwas Altem oder so ein Bär?
Nee. Was Edles. Selten geworden in Deutschland. Ein Vogel.
Was?
Ein Vogel.
Ein Vogel. Selten
ein
geworden.
Vogel.
Ein Vogel.
Bringt die Adebar. Babys.
Adler? Ach so, Storch. Stimmt, Storch.
Der Storch. Ja, ah,
die sind hier gar nicht so selten. Also hier unten in der Gegend zumindest nicht. In Landau, wo ich mal eine Zeit lang gewohnt habe, da ist nebenan ein kleines Dörfchen, das nennt sich Bornheim. Die haben eine Storchenaufzuchtstation.
Keiner, wir sprachen von Deutschland, nicht von diesem komischen, von dieser Kommune, Pfalz. In der du da haust.
Man nennt es Pfalz.
Ja, das, für mich gilt das nicht. Boah, krass, ey, Reini, da gibt's so viele, warte mal, also wir gehen mal durch. Adelheid, hätte ich nie gewusst.
Adelheid?
Adelheid ich find, ist der Name nach German. Passt ganz gut, es ist die Gans. Also wenn du recht hast, also, wenn irgendwas auf Adelheid. Irgendwas aufpassen kann, dann die Adelheid.
Adelheid.
Jetzt wird's schwierig, Arpnora.
Habe ich alles noch nie gehört. Und ich habe damals
krass,
viel
ne?
zu Märchen
so,
und Fabeln gehört. Also ich habe viel so Scheiß gehört und gelesen.
Der und jetzt kommt's, der Äugler. Der Äugler klingt so, ich finde, der Äugler klingt so ein bisschen wie der Butthole-Tickler aus Florida. Was? So ein Typ, der nachts kommt und dir mit seinem Auge so am Polo rumspielt. Oh der Äugler.
Der Äugler klingt wie was Österreichisches Unanständiges, oder?
Genau,
der
Äugler. Konstantin Äugler, der Ficker von der Alm. Es ist das Kaninchen.
Das Kaninchen.
Ja,
sind da nicht
und er wird
ein paar
so genannt in der Reinecke Fuchs von Johann Wolfgang von Goethe. Ey, Reini, ich finde es auch unfassbar. Ich gehe mal langsam, schneller durch. Bellin ist der Widder, Bokert ist der Biber, Boldewin ist der Esel,
Boldewin.
Braun ist der Bär, Elster ist die Elster, okay, da hat sich keiner Mühe gegeben, Ärmelin ist die Fähe. Was ist denn nochmal eine Fähe, Reini? Ja, ich glaube, ein Fähe, ist das eine Kuh, die noch kein Kind bekommen hat? Die Fähe ist die weibliche Füchsin, wusstest du das?
Ah, nein, das wusste ich nicht.
Also sie heißt gar nicht Füchsin, sondern Fähe.
Das war mir nicht bewusst.
Giremund, das könnte eigentlich auch der Penis von Gondax sein, Giremund, ist die Wölfin. Grimbart, der Dachs. Henning, der Hahn. Hinze, der Kater, Hylax, der Hund, Isegrim, das wäre so das Einzige gewesen, was ich bisher gewusst hätte. Weißt du, was Isegrim ist?
Nee, weiß ich auch nicht.
Der Wolf.
Aha.
Kratzefuß ist die Henne. Was? Lamp ist die Lamm, ist das Lamm. Lupardus ist der Leopard. Lütke ist der Kranich. Links ist der Luchs. Okay, das macht Sinn, weil der heißt im Lateinischen auch links.
Ja, aber da hätte ich bei Loop, also da war ja gerade irgendwas mit Loop, da hätte ich eher Richtung Wolf gedacht, weil Lupus ist der Wolf, aber.
Ja, hätte ich auch gedacht. Stimmt, Lupardus, ne? Dann, aber Lupus. Pader kommt auch drin vor. Lupardus hieß es, der Leopard. Martin ist der Affe. Meister Lampe ist der Hase,
der Hase.
Meister
den
Pet.
Hätte ich gewusst.
Den kriegt man noch zusammen. Merkenau die Krähe, Metke die Ziege, Muma die Katze, Nobel Leo Lö der Löwe, Petz der Bär, Flückebeutel ist der Rabe, Gott. Reinecke ist der Fuchs, Reinhard ist der Fuchs.
Echt? Der Schlaue?
Ja. Nee, Reinecke ist der kluge Fuchs und Reinhard ist die dumme Drecksau, ja. Weißt du, die manchmal ganz früh aus dem Bau geworfen hat. Wir sind gleich gut. Der Schwienägel ist der Schiegel, Tüpke ist die Entke und Wackerlos das Hündchen. Und davon ohne Scheiß, also jetzt hier nach Aufzählung ungefähr 20 stammen aus Reinecke Fuchs von Johann Wolfgang von Goethe. Die hat er sich alle ausgedacht.
Was hat der geraucht oder getrunken?
Also ich weiß, dass Goethe gern gefickt hat und dass auch er im hohen Alter von über 70 hat er sich nochmal in eine 18- oder 19-Jährige verknallt. Da basiert auch diese ganze Gretchen-Nummer drauf, weißt du? Das ist ja alles so ein bisschen wenn man den Faust mal nachprüft, dass Faust in dem Buch irgendwie Mitte 50 oder sowas ist.
Das ist ja
und häufig. Und Gretchen ist irgendwie 13 oder so eine Scheiße, wo du so denkst, so, wow, okay, Goethe, behalt mal deinen Reinecke Fuchs bei dir hier.
Das ist ja häufig so bei Märchen und so, dass die in ihrem historischen Kontext, wo sie entstanden sind, nicht als Kindergeschichten gedacht waren, sondern eigentlich als Erwachsenengeschichten und da viel, viel häufiger Sex drin vorkommt, als man auf den ersten Blick sieht.
Meinst du, Hänsel und Gretel ficken die Hexe? Nein, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also die Hexe prüft immer an Hänsels kleinem Fingerchen, ob er denn schon dick genug ist, ne?
Oh Gott, Reini, wir haben da gerade was entdeckt, glaube ich.
Nee, ich glaube, das weiß man. Das ist schon bekannt.
Das meinst du wirklich? Sie meint mit dem kleinen Fingerchen den Lümmel?
Ich glaube, ja.
Ernsthaft?
Ich weiß es nicht genau. Ich kann mal die Wikipedia befragen, wenn du möchtest. Hänsel und Gretel. Es gibt keinen. Gibt's keinen? Das doch, kann doch nicht sein. Habe ich mich vertippt?
Was hast du denn? Hänsel wird mit E geschrieben, Reinhard.
Aha. Hansel. Es heißt Hansel und Gretel.
Was? Nein, Hänsel mit E.
Das hier ist das Märchenspiel, schreibe sie Hänsel und Gretel. Ich mochte Märchen nie. Oh Gott, da gibt es unglaublich viel von, weil hier auch die ganzen Märchenverfilmungen aufgeführt sind.
Oh, es wird mit Ä geschrieben, fuck. Ja.
Auch schön. Hänsel und Gretel, da habe ich mich beim ersten Mal tatsächlich nur vertippt. Die Herkunft, die Einflüsse, ist auch eigentlich egal, ne? Hast du als Kind viel
wichtig
so?
Ist nur, packt sie ihm an den Pimmel, das ist wichtig, das wollen wir jetzt wissen.
Ja, das kriegen wir aber so nicht, das kriegen wir so schnell, glaube ich, nicht raus.
Sehr wenig. Ich war überhaupt kein Märchenfan, nie. Ich habe auch nur einmal in meinem Leben 3 Nüsse vor Aschenbrödel gesehen mit meiner Frau, fand das unerträglich öde. Und jedes Jahr muss ich dann den Raum verlassen. Nein, schon die Originalversion aus den 70ern aus der Tschechoslowakei.
Das heißt, glaube ich, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel,
ja, okay,
oder?
Du merkst, ich bin da unerfahren.
Für Aschenbrödel klingt ein bisschen, 3 Nüsse und eine Printe, ne?
Nein, aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber Märchen haben mich nie abgeholt. Nie, auch als Kind schon nicht. Ich habe nicht gerne Märchen gelesen, ich habe nicht gerne Märchenfilme geguckt. Bis heute ist es so, wenn so, es gibt ja noch diese alten 70er Jahre tschechoslowakischen Märchenverfilmungen, Unmengen, die, dann von der UFA, glaube ich, gibt es auch noch viele, so dieses DDR-Filmstudio. Dann gibt es ja auch moderne Märchenverfilmungen, auch fürs Fernsehen. Und manchmal, dann gab es zum Beispiel die Gebrüder Grimm von Terry Gilliam, dem Regisseur von einem meiner Lieblingsfilme, 12 Monkeys, der aber auch einer der letzten Filme mit Heath Ledger nebenbei, bevor er gestorben ist, und einfach auch nicht funktioniert bei mir. Also ich saß da, der ist schon sehr unüblich für einen Märchenfilm, weil er blutig ist und weil er ja nur der greift halt so die Idee auf, dass die Gebrüder Grimm über die Länder gezogen sind, ihre Geschichten aus wahren Geistergeschichten geholt haben. Also dann auch. Und ich fand den schon im Kino öde und irgendwie holen mich Märchen nicht ab. Aber ich kann mir vorstellen, wie der kleine Reinhard früher unter seiner lila Launebär-Kuscheldecke lag und dann gesagt hat, Mama, lies mir doch noch mal eins vor. Und dann hat sie sich hingesetzt und dann hat sie dir, weiß ich nicht, irgendwas über Jesus vorgelesen. Das sind im weitesten Sinne gilt das auch als Märchen.
Ich kann mich an unglaublich wenig, ja natürlich ist das Märchen, ne, die Weihnachtsgeschichte und so. Ich kann mich an unglaublich wenige Märchen komplett erinnern, aber ich habe an ganz, ganz viele davon so Halberinnerungen oder es kommt mir zumindest noch so grob vor, dass ich die irgendwie kenne. Sowas wie der eiserne Heinrich, ich weiß gar nicht, was da noch alles gab, der kleine Muck, die Klassiker natürlich, ne, hier Rapunzel, Schneewittchen, Frau Holle, die 7 Raben, das tapfere Schneiderlein, die durchgetanzten Schuhe und so weiter und so weiter. Ich habe sehr viele davon so auf so Hörspielkassetten gehört.
Hörspielkassetten.
Was ist mit dir denn kaputt? Was hast du denn als Kind gehört? Hat dein Vater dir Faust vorgelesen oder was?
Ja, natürlich. Wir haben ganz leicht angefangen mit Tod eines Handlungsreisenden, war eines meiner ersten Bücher.
Death of a Salesman habe ich im Englischunterricht gelesen in der Schule. Es ist eines der schlimmsten Bücher, die ich je gelesen habe.
Es ist unglaublich langweilig.
Und dazu haben wir am Ende uns noch, also so als Klassenausflug, sind wir ins Theater gegangen und haben uns eine Aufführung davon angeguckt.
Als kleiner Bonus am Ende.
War das scheiße.
Wir haben was Besonderes vor. Nun gucken wir das langweilige Theaterstück, das ihr euch jetzt stundenlang durchziehen durftet, gucken wir uns das noch als langweiliges Theaterstück live an.
Aber also Theater an sich kann ja echt gut sein und so, ne? Also kann auch unterhaltend sein. Hört dich da gerade ein
das darfst du gar nicht sagen, mein Verhältnis. Ich war in meinem Leben in 20 Theaterstücken und hatte einmal Spaß.
Okay. Dann hast du es nicht verstanden. Nein, Theater kann gut sein, Theater kann auch richtig scheiße sein. Ich finde so übertriebenes Theater auch immer ätzend, aber irgendwie Theater als Unterhaltungsform und nicht unbedingt so als Avantgarde-Kunst finde ich Theater echt gut, also kann man sich echt gut geben. Aber Tod eines Handlungsreisenden war einfach nur der schlimmste Erlebnis, das ich je in einem Theater hatte. Wirklich, mit Abstand.
Ich kenne nur die Namen, Willy Lomax und so, und dass er sich viel einbildet, glaube ich, aber ich habe das Buch nie gelesen und ich weiß auch nicht so richtig, worum es geht.
Das Schöne ist, ich auch nicht mehr, ich habe es verdrängt. Ich habe es gelesen in der Schule, ich habe es allerdings damals auf Englisch gelesen und ich war in Englisch echt schlecht zu der Zeit. Mittlerweile bin ich besser geworden, aber es war auf jeden Fall scheiße. Also das Theaterstück nachher war sogar auf Deutsch und ich fand es trotzdem kacke. Ne?
Theater ist immer schwierig und jedes Kind hat ja mal so Phasen im Leben. Ich hatte zum Beispiel mal so eine Phase, in der ich glaubte, ich wäre ein nicht nur ein begnadeter Autor. Ich habe ja schon mit 10 und so Geschichten geschrieben, die würde ich aber niemals, also die liegen immer noch in einem Tresor unterhalb der Erde. Unterhalb dieses Antarktis-Samenspeichers. Also niemals wird irgendjemand eine dieser schrecklichen Geschichten lesen. Ich habe letztens noch mal eine auf meinem Rechner aufgemacht. Die sind einfach unfassbar peinlich. Aber mit 12 dachte ich, ich wäre der nächste, keine Ahnung, weißt du, ich wäre ein Genie. Leider war es alles gekühlte Scheiße, was ich geschrieben habe. Aber egal, ne? Ich habe halt geschrieben damals schon. Und dann hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich dachte, jetzt wäre es wichtig, mal Weltliteratur zu lesen. Einfach mal so mit 13.
Die hatte jeder, oder?
James Joyce, Ulysses, genau. Und dann sitzt du in der Badewanne, hörst Money, Money, Money von ABBA auf einem Kassettenrekorder. Werde ich mich nie vergessen, wie ich Money, Money, Money auf dem Kassettenrekorder anmachte, weil ich das in irgendeinem Film gesehen hatte, so Curly Sue oder so, und dachte, dazu lese ich jetzt James Joyce, Ulysses oder noch besser Die Blechtrommel. Immerhin Literaturnobelpreisträger Günter Grass. Und dann saß ich da mit meiner Blechtrommel in meiner Badewanne und habe wirklich nach den ersten 5 Seiten, die ausschließlich um verschiedene Lagen des Unterrocks einer Frau gingen, die an einem Tisch sitzt, gesagt, fick mein Leben, da habe ich gar keinen Bock drauf und habe sie direkt wieder sein lassen mit der ich habe wirklich bis Seite 20 habe ich mich durch die Blechtrommel gequält und habe gedacht, jetzt muss irgendwann der Moment kommen, wann du da sitzt und sagst, wow, dieses Buch holt mich ab. Gut, 20 Seiten ist nicht so viel aus heutiger Sicht. Der Anfang langweilig.
Da muss jetzt irgendwann der Moment kommen, wo man erkennt, warum das so Weltliteratur ist, ne? Warum das so was Tolles ist. Ne? Warum ist das denn ein Klassiker? Und wenn man das liest und das nicht zufällig studiert und irgendwie noch den historischen Kontext und die Zeit und bla, versteht man die Hälfte nicht. Und Sprache kann ja elegant sein, ne? Aber wenn ich unterhalten werden möchte, brauche ich keine elegante Sprache, dann möchte ich unterhalten werden. Ne? Also ich finde auch, dass man hast du Harry Potter gelesen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein, hast du nicht.
Aber sowas wie Harry Potter oder so kann man gut lesen, weil das halt so, ne, das macht halt Welten auf und Bilder im Kopf und so. Genau wie Herr der Ringe kann man auch super gut lesen, wobei da manchen Leuten ja schon die Beschreibung von Landschaften und so manchmal zu viel wird. Den kann ich nur sagen, lest Karl May. Karl May ist richtig schlimm. Nee, diese Zeit, wo man glaubt, man musste mal Weltliteratur lesen oder so große Werke mal gelesen haben, die hatte ich auch. Das war ich weiß gar nicht mehr, irgendwann Anfang des Studiums, als ich sehr, sehr viel mit der Bahn gefahren bin, habe ich prokrastiniert, also nicht Quantenmechanik oder ähnliches gelernt, indem ich gesagt habe, so, ich nehme mir jetzt mal so ein Reklamheftchen, das ich noch irgendwo rumliegen habe oder kaufe mir mal eins, kostet dann ja auch nur irgendwie 2-3 Euro.
Wie? Da hast du dir ja? Emilia Galotti geballert oder was?
Nee, ich habe Hamlet gelesen.
Ja.
Macbeth habe ich gelesen.
Shakespeare.
Und die Räuber.
Schiller.
Ja, und dann habe ich erkannt, muss man nicht. Wobei Hamlet ist witzig. Also Hamlet geht. Das ist geil.
Weil alle sterben die ganze Zeit, oder?
Ja, am Ende vor allem. Also Hamlet kann man mal machen. Ist natürlich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also so generell bei allem, die Sprache ist ja Teil der Kunst dabei. Aber muss ich nie haben. Also,
man muss natürlich anerkennen, was Shakespeare damals verfasst hat, das war zu seiner Zeit revolutionär und das ist wahrscheinlich von der Komplexität und von der Sprache her schon beeindruckend, besonders im englischen Original.
Ja, klar. Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Für mich sind so Bücher, wenn ich mal ein Kind haben sollte und das wird 13, 14 und fragt mich, was für ein Buch kann ich denn jetzt lesen, dass ich mal irgendwie das Gefühl habe, ich habe was Kluges gelesen, was mich aber auch unterhält. Es gibt echt einen guten Grund dafür, warum das Parfüm von Patrick Süskind so ein unfassbarer Welterfolg war, weil das ist für mich immer so ein Buch, wo ich sage, das kannst du wirklich eigentlich jedem geben. Das ist nicht zu kompliziert inhaltlich, aber es ist halt von der Sprache her, von der Erzählung her relativ dicht. Und es hat halt einfach einen Anfang, wo du hängen bleibst und sagst, okay, ich möchte jetzt gerne wissen, was dieser Grenou oder wie immer Grenouille, wie er ausgesprochen wird, was der ist. So, und was dieses Buch, weil das ist eins der Bücher, die ich glaube ich locker 3 oder 4 Mal in meinem Leben gelesen habe und die mir auch bis heute gefallen. Aber es ist halt ein bisschen so wie sagen, ich mag die Beatles. Wenn du sagst, ich mag das Parfüm, das ist halt so der Universalroman für jeden von 1980 bis 2010.
Das Parfüm habe ich nicht in der Schule gelesen, mein Bruder hat es aber gelesen oder musste es lesen, deshalb lag es bei uns irgendwo rum, das habe ich dann auch irgendwann mal gelesen. Ich fand es auch sehr gut. Das ist so ein bisschen die klassische Heldengeschichte mit dem Twist, dass er am Ende, am Ende eigentlich nicht, sondern es ist so ein bisschen die Heldengeschichte, aber er ist ja trotzdem nicht...
Heldengeschichte würde ich das jetzt nicht nennen.
Doch, also so ein bisschen,
ist
ja, doch.
Da ist ja nichts eine Heldengeschichte. Ja, er ist doch in Dreck geboren und bleibt Dreck. Also er hat halt eine besondere Eigenschaft.
Ja, aber er entwickelt sich ja über die Zeit, ne? Und man fiebert
aber
ja mit
ihm mit. In keinster Weise positiv. Null.
Aus seiner Sicht schon.
Also, ja, aus seiner Sicht. Wenn Hitler 1944 gefragt hätte, ob er ein guter Typ ist, hätte er bestimmt auch gesagt, ich bin der Beste.
Ja,
also Grenouille ist nun wirklich ein sehr unsympathischer Charakter von Anfang an.
Ja, aber er lernt ja mit der Zeit und wird immer besser in dem, was er tut und so.
Er ist ein Frauenmörder, Reinhard.
Aber er macht Parfums. Und,
Also für alle, die nur, wir wollen jetzt nicht das Buch spoilern, aber die Grundgeschichte vom Parfüm ist ein Junge, der unter fürchterlichen Bedingungen von, ich glaube, einer Fischhändlerin irgendwie hinter einer Hütte in die Welt gekackt wird. Also es wird auch wirklich sehr bildlich beschrieben, wie sie ihn so wie Müll entsorgen will und er sich dann ins Leben kämpft und weiterlebt. Ich weiß nicht mehr, ist zu lange, jetzt locker 15 Jahre, jetzt das letzte Mal gelesen habe, aber
ja, bei mir auch.
ne, er lebt dann weiter und er stellt sich relativ früh in seinem Leben heraus, dass er halt den ultimativen Geruchssinn hat, also in der Lage ist, winzigste Nuancen in Gerüchen wahrzunehmen, und dann gerät er an einen Parfümmacher, der ihm im, wann spielt das Buch, 1800, 1770 oder 80, keine Ahnung, also irgendwie in dem Zeitraum, vielleicht ein bisschen später, das Parfümmachen in Paris beibringt, und er aber auf der Suche nach dem perfekten Duft ist und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Switch ist, dann halt Frauen umbringt, um deren Geruch zu destillieren, konservieren. Ja. Und ja, klingt jetzt erstmal nach einem Trash-Buch, Trash-Film, aber man muss sagen, allein, es gibt ja einen Grund, warum das Ding so wirklich irgendwie 30 Millionen Mal verkauft wurde. Allein die Beschreibung dieses Paris des 19. Jahrhunderts und die Beschreibung der Gerüche und dieser Entwicklung dieser Figur, das ist schon, das bleibt mit einem. Also es ist 15 Jahre her und ich erinnere mich trotzdem sehr prägnant an viele Stellen aus diesem Buch. Andere Bücher vergesse ich einfach einen Tag später komplett.
Ja, die Bibel zum Beispiel.
Ich im Gegensatz zu dir nicht, nein, aber das Parfüm würde ich jedem empfehlen, so, ja. Da macht man eigentlich nichts falsch, ist wirklich ein unterhaltsames, gutes, nicht zu langes Buch. Manchmal hast du auch so Bücher, die gut sind, aber die enden einfach nicht. Also ich habe mich jetzt durch die, wie heißt das, der Herr der Winde, nee, mein Gott, das klingt wie so ein Furzen.
Der Herr Furzen, der Winde, das klingt wie so ein Romantik-Scheiß.
Wie heißt es denn, das ist ein Fantasy-Buch, ein Dreiteiler, der aber noch nicht zu Ende ist. Der Herr, mein Gott, wie heißt das denn?
Das
ganz bekanntes Fantasy. Ich wollte jetzt mal Fantasy, Herr der, aber es heißt auch nicht Herr, die Melodie des Windes, Patrick, wie hieß der denn nochmal, verfickte Scheiße, Reinhard. Es geht jedenfalls um einen Musiker, warte mal, Patrick Rotfuß, da ist er, der Name des Windes ist der deutsche Titel, genau.
Der Name des Windes, okay.
Der Name des Windes, das sind ungefähr 800 Seiten von so einem Fantasy-Gollum, der auch wirklich exakt wie jemand aussieht, der Fantasy schreibt halt. Also sieht einfach
Patrick Rotfuß. Höre ich da einfach nur blanke Vorurteile?
Ja, dann google ihn mal, Reinhard. Aber es sei ihm gegönnt, er ist ein guter Bursche. Also er kann toll schreiben. Aber das Buch ist, also der Typ hat sich so ein bisschen in das Problem gegeben. Er hat eine Trilogie geschrieben.
Ja.
Die Königsmörder-Chronik. Und zweiter Teil ist, glaube ich, die Musik, der erste Teil ist der Name des Windes 2007, dann kommt die Musik der Stille 2014, oder beziehungsweise der zweite Teil ist irgendwie zweigeteilt in zwei Bücher, und der dritte Teil von dieser Trilogie ist jetzt, die Trilogie ist immerhin 14 Jahre alt, kommt einfach nicht, und er wird halt nicht fertig damit, so ein bisschen wie bei hier dem Game of Thrones Heini. Und der Typ ist wahrscheinlich mittlerweile einfach in einer fetten Depression oder so, weil er kriegt es halt einfach nicht hin, dieses Buch fertig zu kriegen. Ich habe mich durch die ersten 800 Seiten gearbeitet. Ist ein wirklich gut geschriebenes, unterhaltsames Fantasy-Buch, aber leider halt auch unglaublich geschwätzig. Also du sitzt da und denkst so, mein Gott, ey, ja, ich habe es doch jetzt auch wirklich verstanden. Und es geht weiter und weiter. Und
sowas kann ich nicht lesen. Also beziehungsweise bei sowas bin ich sehr, sehr schnell raus, wenn nichts passiert. Also ich mag Bücher, in denen was passiert. Ich finde auch Beschreibungen gut, und ich finde es auch gut, wenn Charaktere aufgebaut werden und so, aber dafür muss ich nicht, also ich möchte nicht, wenn es in dem ersten Drittel des Buches, sagen wir mal, also auf den ersten 100 Seiten oder 150 Seiten, wenn es da um einen Banküberfall geht, ne, dann möchte ich nicht 50 Seiten davon lesen, wie sich die beiden Bankräuber unterhalten, was sie denn für eine Kindheit hatten, was sie zum Mittag essen und wie sie denn über die aktuelle Weltpolitik nachdenken. Weißt du, das bildet zwar den Charakter, aber ich denke mir so, brauche ich nicht. Aber da ist man halt sehr unterschiedlich. Ne? Ich habe auch gerade angefangen, ein neues Buch zu lesen. Also was heißt neues? Nicht neues, aber eins, das ich neu hier rumliegen habe. Neuromancer.
Oh, der Klassiker der sogenannten Cyberpunk-Literatur.
Die Begründung quasi dieses Genres.
Williams hieß der Autor?
William Gibbons.
William Gibbons, genau. Ja. William Gibbons.
Bin gespannt, ist so ein kleines Taschenbuch. Ich habe jetzt die ersten 20, 30 Seiten irgendwie gelesen, also gerade angefangen. Ist ganz
kleines
gut.
Taschenbuch, also, ist das Ding nicht Ding? Ist das Ding nicht dick?
Nee, es sind drei Bücher. Also es sind ist auch eine Trilogie.
Aber ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht, weil ich meine, das ist von was? 78, 1980 oder sowas?
84.
Also wir sprechen von einer Zeit, wo der, keine Ahnung, C64 technischer Hochstandard war.
Ja. Ja.
Ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht fast so ein bisschen zu belächeln, ne? Weil viele Dinge, die Echt nicht?
Geht.
Okay.
Nee, geht, weil das schon.
Weil es gibt ja so Filme, zum Beispiel Der Rasenmähermann. Als ich 6 Jahre alt war, war Der Rasenmähermann nicht nur technisch unglaublich beeindruckend, weil das war halt ein Film mit unter anderem Pierce Brosnan, 1990, 91 oder so, in dem die ersten richtigen Computergrafiken vorkamen, also so komplett Animation, sondern halt auch die Story von Stephen King und so. Und heute kannst du das wirklich unter Schmerzmitteln nicht ertragen. Das wirkt so lächerlich. Es geht halt um Virtual Reality und so. Ne? Und das ist so unfassbar schlecht gealtert. Und auch aus der damaligen Sicht natürlich modern gewesen, aber aus der heutigen Sicht einfach total. Ist so ein bisschen, ich habe mir letztens Wargames mit Matthew Broderick angeschaut von 82-83. Ja, aber
An der Stelle musst du aber sagen, dass Filme, was dieses Genre und so angeht, so Sci-Fi so viel, viel schlechter altern als Bücher.
Das stimmt.
In dem Buch, wenn ich jetzt Neuromancer lese, dann habe ich direkt so eine Cyberpunk-Welt vor Augen. Ne? Also da habe ich quasi Cyberpunk 20, wie ist das Spiel nochmal? Siehst du, jetzt schon fast durch.
2087, oh Gott, ich weiß auch nicht mehr rein. Das ist mir traurig, ehrlich gesagt eines der Spiele, das ich nicht weitergespielt. Ja, ist echt ein bisschen peinlich.
Ja, es ist 2077 war es. Es war aber auch, also ich habe den Prolog ja quasi durchgehabt bei Cyberpunk und ich müsste es mal weiterspielen. Da warte ich aber noch, bis ich einen neuen Monitor habe, weil mein aktueller Monitor ist dafür nicht so gut geeignet. Also ich hab direkt diese Welt vor Augen, ne? Also oder so eine Welt, obwohl das damals vielleicht noch gar nicht sich der Autor so in dem Maße vorgestellt hat. Trotzdem kann man es gut lesen, weil es geht da um eine virtuelle Realität, in die Leute mit ihren Nervensystemen quasi eingeloggt sind. Also so, ne, Stecker in den Kopf, so Matrix-mäßig. Und das geht dann eher, das kann man sich eher reinziehen. Apropos, wo wir gerade beim Thema waren, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft.
Hä? Du hast doch gerade gesagt, du brauchst einen neuen Monitor.
Nein, ich warte, bis der da ist, bis der geliefert wird. Ich habe ihn mir gestern gekauft. Ja,
das ist ja lustig, weil ich bin gerade auf der Seite, weil ich wollte ihn dir ja schenken, Reinhard. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich mir den wirklich gekauft habe, den du mir schenken wolltest, aber ich habe mir einen, was ist es, Dell S3222 DGM. So. 32 Curved, also das, was du auch zu Hause stehen hast. So grob, glaube ich.
Okay.
Mit so Halterungen dann an den Tisch, also ähnlich wie bei dir. Da wollte ich dich fragen, wie ist das eigentlich so? Ich habe den ja bei dir aufgebaut und du hast es jetzt mal länger benutzt. Wie macht sich das so mit zwei Monitoren an so Armen? Am Tisch. Ist gut.
Oh, der Tisch ist wieder kaputt. Okay. Also der Tisch hat auf jeden Fall ein Problem, weil also da ist irgendwas mit dem Kabel nicht in Ordnung und aus irgendeinem Grund lässt er sich nicht hoch und runter fahren. Da ist irgendwie ein Wackelkontakt drin. Das ist nicht so cool. Das muss ich irgendwie mal beheben in näherer Zeit. Aber das mit den Armen am Tisch ist schon ganz cool. Also das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Was hast du bezahlt für deinen Monitor?
Da war ich ehrlich gesagt überrascht. Ich muss mal kurz gucken. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall überrascht war, weil ich irgendwie Monitore als viel, viel teurer in Erinnerung hatte. Aber es ist auch ewig her, dass ich mir mal einen ordentlichen Monitor gekauft habe. Die letzten, die ich hier so rumstehen habe, waren immer so 100, 120 Euro Monitore. Also so kleine irgendwas. Wie ist der nochmal? Dell S. Boah, diese Bezeichnung. Ne? Warum können die denen nicht einfach mal ordentliche Bezeichnungen geben? Da ist er. Ich habe bezahlt 370 Euro.
Da kann man doch eigentlich nichts sagen.
Nö, also kommt drauf an, wie viel Geld man zur Verfügung hat und so weiter, aber für ein 32 Zoll.
Wenn man ein reicher Motherfucker ist wie du.
Ja, dann, richtig. Für so einen 32 Zoll Monitor also nicht 4K, das ist auch was, worüber ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe beim Zocken, dass du gar nicht zwingend einen 4K-Monitor oder so fürs Zocken haben willst.
Weil das natürlich die Performance killt, ne?
Nee, genau. Auf 4K willst du eh nicht zocken. Und mein größtes Problem bei den Monitoren, die ich gerade habe, jetzt steigen wieder alle aus, die keinen Bock auf Zocken haben oder so. Mein größtes Problem gerade bei den Monitoren, die ich habe oder bei dem Monitor, den ich hier hängen habe, weshalb ich Cyberpunk gerade nicht weiterspiele oder schon länger nicht weiterspiele, ist Tearing. Und zwar bis zum Anschlag. Also ich kann zeilenweise gucken, wie sich das Bild aufbaut.
Ja, das ist halt ungeil.
Ja, das ist
ein geiler Rechner, aber ein beschissener Monitor ist halt, bringt einem nicht viel, weißt du?
Ja, genau, dann kannst du doch direkt lassen.
Ballert halt wenig. Ja. Dann kannst du es direkt lassen. Ah, Reini, das werde ich aber wieder gut machen, du arme Wurst. Ich wollte mich ja längst, doch, ich wollte mich doch mal bei dir bedanken, wirklich. dafür, dass du so viel Zeit für mich opferst, Reini, dass du, weißt du, jede meine Verspätung das, erträgst.
Ja. Ach, das ist doch kaum, also die 2-3 Minuten, die du mal.
Aber ich habe ja auch als wichtige Persönlichkeit so einen anstrengenden Alltag, Rainer, das ist unerträglich. Oh, jetzt geht er wieder. Der Tisch geht wieder, okay. Ja, das ist wirklich irgendein Wackelkontakt im Kabel. Das ist nicht so cool für so einen teuren Tisch. Also da würde ich mir mehr wünschen.
Das wollte ich dich auch fragen, diese höhenverstellbaren Schreibtische. Ne? Da habe ich ja auch drüber nachgedacht und irgendwie.
Wie oft benutzt
ich
man die Höhenverstellung? Ja, bisher genau. Noch gar nicht.
Ja, das.
Aber ja. Reini, ehrlich gesagt, ich sitze auch nur für das hier an diesem Schreibtisch bisher, weil ich habe so viel zu arbeiten in letzter Zeit und so viel Stress. So das sehe ich jetzt kein Witz. Ich habe seit 4 Wochen kein Videospiel mehr gespielt. Habe ich in meinem Leben auch noch nicht gehabt. Aber seit 4 Wochen twitchen ja sowieso schon gar nicht mehr. Aber bei mir ist gerade auf so vielen Ebenen einfach so extrem viel los. Ich hoffe, also nächste Woche ist die XXL-Nacht so. Wenn ihr das jetzt hier hört, in 4 Tagen am Donnerstag ist die XXL-Nacht in Oberhausen mit 10.000 Menschen. Die zweite in Köln wird mit, glaube ich, 12.000 Leuten live übertragen oder mit einer Stunde Verzögerung oder sowas im WDR. Und das quält mich auf allen Ebenen. Ich kann nicht mehr schlafen deswegen, weil ich einfach, ich möchte das so gut wie nur möglich machen. Ich habe aber einfach im Moment nicht die Möglichkeit, zum Beispiel so viel zu proben und zu üben, wie ich das möchte, weißt du?
Ja.
Und das ist für mich sehr belastend. Also, weil im Moment einfach durch die ganze Situation mit Tour etc., ne, ist ja alles nicht normal im Moment, habe ich wenig Zeit, mich wirklich darum zu kümmern. Um Vorbereitung darauf etc., weil ganz viel ist ja auch Routine, ne? Und Moderation ist anders als ein Soloprogramm spielen. Das ist völlig anders, weil ich gehe mit einer ganz anderen Haltung rein, ich muss andere Gags machen und das ist gerade, das quält mich sehr.
Ich wollte das gerade mal sagen, also in so einem Job, wo man als Job auf der Bühne steht oder Vorträge hält, ne, oder sagen wir mal jetzt als Prof irgendwie Vorlesungen an der Uni oder so, das ist ja im Grunde sind das ja auch kleine Comedy-Programme, die man da abfeuert, sind nur nicht witzig. So viel Routine man auch immer in seinem Job hat bei sowas. Ne? Also wir finden es ja nicht mehr schlimm, auf der Bühne zu stehen. Ne? Das hat man ja ganz am Anfang mal, wenn man irgendwie das erste Mal irgendwie auf der Bühne steht, dass man denkt so, oh, Bühne, Menschen und so. Das legt man ja irgendwann komplett ab und irgendwann hat man Spaß daran und freut sich da sogar drauf, auf eine Bühne zu stehen. Bis zu dem Punkt, wo dann so einzelne Großereignisse dazukommen, die dann irgendwie wieder entweder für den Job super wichtig sind, die halt deutlich, deutlich größer sind als sonst, die irgendwie übertragen werden, wo man ein bisschen eine andere Rolle hat, also nicht sein Programm spielt oder so, sondern zum Beispiel moderiert, das sind dann trotzdem wieder Ereignisse, wie in jedem anderen Job auch, die einem echt den Schlaf rauben können und wo man so, ja, wie auf eine Klausur in der Schule hinfiebert. Ne? Ich finde es ja irgendwie traurig oder irgendwie schon schlimm, dass man immer gedacht hat, dieses Gefühl aus der Schule vor Klausuren, das man hatte. In der Schule dachte man nach dem Abi oder nach dem Abschluss generell so, boah, nie wieder solche Klausuren. Jetzt in der Uni mache ich nur noch das, woran ich Spaß habe. Und dann merkt man relativ schnell, in der Uni gibt es auch wieder Klausuren. Dann ist man da durch und denkt sich, boah, jetzt im Job keine Klausuren mehr, keine Prüfungen. Und dann ist man in seinem Job und merkt, dass man diese Situationen, die früher Prüfungen waren, trotzdem eine Nase lang hat. Das ändert sich nicht. Ne? Also kommen immer wieder.
Reini, es gibt diesen alten Satz, den, ich glaube, ist der von Woody Allen, mein Vater hat den irgendwann mal zitiert. Das Leben ist eine Problemstellung oder ist eine Aneinanderreihung von Problemen, für die du die Lösung nicht kennst. Und das ist ein bisschen so. Ne? Also ist, glaube ich, falsch zitiert. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass das Leben, man muss sich das Leben ja wirklich wie so Computerspiel-Level vorstellen. Und immer wieder kommen neue Probleme dazu und umso älter du wirst, aber wenn du ins Erwachsenenalter kommst, merkst du erstmal, wie viele Dinge du gleichzeitig jonglieren musst in deinem Leben. Mhm. Und zum Beispiel bei mir jetzt, aus verschiedenen privaten Gründen, plus halt, dass wir umgezogen sind, dass ich die Blutvergiftung hatte und ganz viel nicht hingekriegt habe, dass ich währenddessen konstant irgendwie auf der Bühne bin und auch noch im Fernsehen und sonst was, es ist einfach ein unfassbarer Berg an Aufgaben gerade. Ein paar, die ich jetzt nicht unbedingt online hier erzählen muss, aber einfach gerade sind so wirklich 5 große Baustellen in meinem Leben, die nicht enden. Und das belastet mich schon sehr und es ist sehr anstrengend für mich. Und ein bisschen so als Monolith am Horizont, auf der einen Seite bin ich unglaublich glücklich, dass ich diese XXL-Nacht moderieren darf, mhm, weil das ist einfach eine Ehre. So, weißt du, ganz wenige Künstler dürfen das, das ist schon ein großes Zutrauen. Die lassen dich einfach vor wahnsinnig vielen Menschen auftreten und wissen, dass du das, oder vertrauen dir, dass du da so rockst. Und ich werde das auch rocken, aber bis dieser Abend, bis diese beiden Abende in Oberhausen und in Köln vorbei sind, werde ich nicht gut schlafen, weil jeder Gedanke, den ich habe, geht in diese Richtung.
Ja.
Was kann ich da anders machen? Was kann ich hier anders machen? Was, wo muss ich irgendwie, weißt du, das ist...
Was ist, wenn es schief läuft? Ne? Das hört sich an, also es hört sich manchmal dann an wie Jammern auf hohem Niveau, aber das, also an diesem dummen alten Spruch, so jeder hat sein Kreuz zu tragen, da ist schon was dran, ne? Also egal in welcher Situation, du hast, selbst wenn du keine existenziellen Ängste hast, ne, oder ähnliches, und davon sind wir ja gerade weit entfernt, hast du trotzdem Probleme. Und ich glaube, das ist was, worüber wenige Menschen bewusst nachdenken, dass eigentlich jeder solche Probleme hat. Egal, wie abgesichert du drumherum bist oder wie gut es dir sonst geht. Das klingt dann wie Jammern auf hohem Niveau, kann aber echt scheiße sein.
Ja, also ist natürlich totaler Quatsch, jetzt so zu tun.
Als wäre das das Gleiche wie jemand, der irgendwie gerade seine 20-Stunden-Schicht,
genau, existenzielle Probleme hat.
Genau. Natürlich ist
also
das
es sind
nicht,
keine existenziellen, ne, Probleme, weil am Ende bin ich ein verdammt
hässlicher.
Vom Leben, ja, fick dich, vom Leben geküsster Bastard, der unglaubliches Glück hat, dass er das erleben darf, was er dort erlebt. Auf der anderen Seite hat mein Job einfach eine hohe Fallhöhe, ein bisschen höher als andere Jobs. Also wie du eben schon sagtest, was passiert, wenn es nicht funktioniert? Was passiert, wenn die Leute nicht lachen? Was passiert, wenn ich, wenn es einfach nicht funktioniert? Weißt du, die Folgen sind bei mir auch immer unmittelbar.
Ja.
Bei mir gibt es eigentlich, es gibt diesen, ich höre vor ganz großen Auftritten manchmal Songs. Und einer, der immer dazu gehört, ist eigentlich, auch wenn es ein bisschen klischeeig ist, Lose Yourself von Eminem. Weil am Anfang sagt er was für meinen Job wirklich sehr gut passt. You have just one chance to get whatever you wanted. Und so one shot. Ne? Und so ein bisschen, ja, ist das so. Also zum Beispiel sowas wie die XXL-Nacht in den Sand setzen, ist one shot. Also das nicht hinkriegen, ein Blackout haben, was Falsches zum falschen Zeitpunkt sagen. Ich bin auch immer vorsichtig, wenn Kollegen Scheiße reden, in Aufregung zum Beispiel. Es gab ja in den letzten Jahren immer mal Skandale, wer irgendwas aus Versehen hat den falschen Gag gemacht und dann muss er gecancelt werden und so. Alter, stellt euch mal dahin und macht das mal vor 10.000 Leuten und versucht dann in einem gewissen Moment euch nicht mitreißen zu lassen oder klar zu denken. Das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Und man kann halt auch einfach mal, was auch mir kann passieren, dass ich in der ersten Reihe einen anspreche und sag so, hey, komm, Applaus, steh mal auf, und dann sitzt du halt im Rollstuhl. Und dann hast du am nächsten Tag halt auf jeder Zeitung irgendwie, Bastian Bielendorfer fordert Rollstuhlfahrer zum Aufstehen auf. Also du kannst halt, ist jetzt ein doofes Beispiel, was George W. Bush, glaube ich, mal passiert, du kannst halt immer in diesem Job unter Feuer geraten, egal was du tust.
Ja, du stehst halt in der Öffentlichkeit, ne? Also das ist ja auch mit uns hier, die wir Podcasts aufnehmen, ne? Wir sprechen seit mittlerweile 3 Jahren einmal die Woche eine Stunde ins Internet. Natürlich ist da irgendwann auch Quatsch bei oder irgendwas, das man nicht genau weiß oder so. Und das, je mehr man in der Öffentlichkeit steht, desto mehr passiert sowas. Und ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, dass eigentlich jedem das passiert, nur bei anderen Leuten ist es nicht so präsent oder wird nicht aufgezeichnet.
Das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum wir beide so, also stell dir mal vor, wir würden uns hören jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Zahl X, 120.000 Menschen, das, was wir gerade reden, ne?
Mhm.
Stell dir mal vor, Reinhard, du würdest jetzt in die Augen dieser 120.000 Menschen gucken, dieser 3 vollen Fußballsteinen voll mit Menschen, die dir gerade zuhören, bei dem, was du gerade erzählst, aus deinem Privatleben, von deinen Sorgen oder Nicht-Sorgen. Das ist ja das Irre an diesem Medium-Podcast zum Beispiel, dass du das halt so, wir beide unterhalten uns gerade und wenn wir die ganze Zeit im Kopf hätten, die Scheiße, die wir gerade reden, hören unglaublich viele Menschen, eine Kleinstadt voll Menschen, hört sich das an, lacht, hat Spaß, sieht all Sachen anders. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Sachen auch, die ich sage, persönlich nehmen. Also so im Sinne von, ja, aber du Arschloch, ne? Und ich denke so, Alter, ich verstehe es ja grundsätzlich, dass man sich beleidigt fühlt. Auf der anderen Seite denke ich auch so, ja, aber das ist halt Teil des Spiels. Ich erzähle halt Sachen, ohne darüber nachzudenken, hier Einzelpersonen zu beleidigen. Außer ich sage jetzt was wirklich irgendwie in irgendeine Richtung Kränkendes, Antisemitisches oder Behindertenfeindliches oder Ausländerfeindliches oder irgendein Schwachsinn. Dann ist mir natürlich klar, dass ich Menschen verletze. Aber bei ganz normalen Dingen, ja, denke ich nicht darüber nach. Und ich fand es sehr schön, dass bei unserem Podcast sich irgendwann so eine, es hat sich einfach eine Hörerschaft herausgebildet. Ich kriege noch sehr selten oder mittlerweile sehr selten sehr negative Nachrichten.
Ja, das, also das hält sich in Grenzen. Ich habe auch mit der Zeit gelernt, also wir machen den Podcast ja jetzt hier seit grob 3 Jahren. Methodisch inkorrekt mache ich mit Nikolas seit 8 Jahren. Ich habe gelernt, je mehr man oder je größer die Reichweite ist, desto mehr hat man Leute, denen die anderer Meinung sind, was ja auch vollkommen okay ist. Ne? Also man ist ja normal, dass man nicht immer für alles Zustimmung und Applaus und so weiter bekommt. Nur gerade bei diesem Medium Podcast geht die Distanz manchmal verloren. Und ich habe auch schon die eine oder andere Mail bekommen, wo ich mir dachte so, oh, das ist aber, ne, oh, da hättest du auch mal freundlicher sagen können, ne? Das ist jetzt schon ziemlich persönlich, ja. Ne? Aber ist halt so, ne? Also ich habe gelernt, damit umzugehen.
Und das Persönliche liegt ja daran dafür, dass das ist halt das, was, glaube ich, für viele Leute nicht vorstellbar ist. Wir sehen euch nicht und ihr hört uns und ihr hört das, was wir sagen und nehmt das ernst oder nicht ernst oder lacht nicht. Aber wir können nicht einschätzen, wen wir damit kränken. Ne? Und wenn Leute dann so persönlich beleidigt sind, ohne dass sie persönlich gemeint waren, dann gehört das einfach irgendwie dazu. Ne? Ja, also sonst, wenn wir darauf achten würden und wenn wir uns darüber Gedanken machen würden, wäre Alliteration nicht mehr das, was es ist.
Nee, und spätestens, wenn du dich politisch äußerst, ist es eh ganz vorbei, egal in welche Richtung. Aber naja, das ist ja das, was uns so liebenswert macht. Wir reden einfach darüber.
Ach, Reini, du wieder, weißt du? Du willst einen Übergang schaffen. Komm, leg die Treppe aus. Wo willst du hin, mein Sonnenschein? Ich wollte dir was erzählen. Ich habe gerade gesehen, dass Boston Dynamics diese krassen Hunde, weißt du, diese Roboterhunde, jetzt mit Lasergewehren ausstattet. Das finde ich nicht so gut, Reini.
Das ist nicht Boston Dynamics, die das machen. Das ist eine andere Firma. Boston Dynamics verweigert sich nämlich immer noch, hat in ihrer Firmenpolitik stehen, aktuell noch, dass sie die Dinger nicht militärisch aufrüsten. Das ist eine andere Firma, die das macht, die aber ähnliche Roboter baut. Also die sehen genauso aus, diese Roboterhunde. Und ich musste sofort an die Folge Black Mirror denken, die es dazu gibt, wo die Menschen von so Viechern gejagt werden. Und das, was das Ding hat,
ja,
ist ein,
diese Viecher, genau.
Ja, ist ein Scharfschützengewehr. Das wurde auf einer Militärmesse in den USA gerade vorgestellt. Von einer Konkurrenzfirma von Boston Dynamics. Die haben ein Scharfschützengewehr auf so einen Roboterhund gepackt und das hat irgendwie eine Reichweite, und eine, also so, dass es einzelne Personen treffen kann, von 1,2 Kilometern. Das ist gruselig, was? Oder? Ja.
Da läuft ein Roboterhund rum, der dich aus 1,2 Kilometern abknallen kann?
Ja, richtig.
Ach du Scheiße.
Ja, finde ich auch gruselig. Also ich finde so diese ganze Entwicklung.
Reini, ohne Scheiß, wir sind wirklich noch 5 Meter von Skynet entfernt, oder?
Ja, nee, ich glaube, da sind wir noch ein Stückchen weiter entfernt. KI ist zum Großteil immer noch dumm. Also, ne, jetzt nicht, also KI ist toll da drin, dich im Schach zu besiegen, aber ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, dass wir ein Bewusstsein haben, das uns irgendwann auslöschen möchte. Und wenn wir das haben.
Viel beruhigend.
Ne? Also nein, und wenn, also der Punkt ist halt der, diese Entwicklung ist exponentiell. Und wenn wir in der Pandemie etwas gelernt haben, dann ist es auch für die letzten Vollidioten, dass wir exponentielles Wachstum als Menschen sehr schlecht bis gar nicht einschätzen können. Da gibt es ja diese wunderschöne Geschichte von diesem Typen, der vom König bezahlt werden sollte und der sagte, ich möchte gerne nur ein Reiskorn auf dem ersten Schachfeld, 2 auf dem zweiten, 4 auf dem nächsten.
Exponentielles Wachstum.
Ja, genau, exponentielles Wachstum. Am Ende hat er mehr Reis, als es gibt. Auf jeden Fall, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach genau. Wenn es so eine Entwicklung im Bereich KI gibt, ne, dass die irgendwann super intelligent ist, dann wächst das Ganze auch exponentiell, beziehungsweise entwickelt sich exponentiell. Das heißt, in dem Moment, wo wir merken, dass es eine KI gibt, die uns auslöschen möchte, ist es zu spät. Also,
ja, ist gut. Beruhigend, und jetzt, oder? Was ist denn daran jetzt beruhigend?
Ja, das ist so wie die Wahl. Möchtest du, wie nah möchtest
doch,
du an
also
der,
ich sag mal, die, also, nein, nah aber rein, die 20 Minuten, in der die, nein, aber die 20 Minuten, in denen die Atombomben fliegen, kriege ich doch noch mit.
Wenn es denn so, also wenn die KI einfach nur Atombomben in die Luft jagt, um die Menschheit auszurotten, vielleicht macht die das ja auch noch eine ganz andere Art. Vielleicht ist es ja viel effektiver, die Wirtschaft zu manipulieren.
Die Wirtschaft. Oh mein Gott, der Preis für Backhefe ist gestiegen, ja. Rainer. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss meinen Nachbarn töten.
Was ja in letzter Zeit wirklich gestiegen ist, sind Energiepreise. Ich bekomme gerade von allen möglichen, also letztens Strom, jetzt Gas, irgendwie so, hier Preisanpassung, ihr Gas wird teurer.
Ach, ich lese sowas überhaupt nicht.
Ab sofort 150 Euro mehr im Jahr.
Ach, hier ist so egal. Ja, was soll ich, also nee, aber weißt du, das sind so Sachen, da regen sich Leute drüber auf, die sich auch über die Nachbarn, die falsch parken, aufregen. Nicht, weil ich es mir jetzt leisten kann, diese Energiepreise. Es hat jemand bei uns in der Kritik von Dings drunter geschrieben, dass ich so oft betone, dass ich überdurchschnittlich gut verdiene. Ich verdiene überdurchschnittlich gut, du Arschloch. Was soll ich denn sagen? Ist halt so. Wäre ja gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin eine arme Sau. Ich verdiene ganz gutes Geld, ja, aber ich, selbst wenn ich nur mittelgut verdienen würde, würde ich trotzdem sagen, was soll ich denn jetzt machen, also wenn die Energiepreise steigen? Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt Erdgas in meinem Vorgarten? Was soll ich jetzt machen, Reinhard? Ich habe doch gar keine Wahl.
Also ich glaube, es gibt Leute oder es gibt eine Bevölkerungsgruppe, für die das wirklich problematisch ist, wenn Energiepreise steigen und so weiter. Nee, natürlich gibt es Leute, für die das an die Existenz geht oder für die das wirklich schwierig ist. Ne? Ich glaube aber auch, dass sich viel mehr Leute darüber aufregen, als Leute, für die es wirklich irgendwie existenzbedrohend ist. Oder
Reinhard, 150 Euro im Jahr sind 12 Euro im Monat. Ja, das ist nicht cool. Aber, und ja, es gibt Menschen, für die das im weitesten Sinne ein Problem darstellen kann, das verstehe ich auch, aber für einen Großteil der Menschen sind es 12 Euro im Monat. Ne? Und ja, das Problem ist ja eher die langfristige Entwicklung, nämlich dass Geld immer weniger wert ist. Das klingt jetzt so opa-mäßig, aber genau so ist es ja einfach. Also du bekommst ja, die Löhne steigen nicht, aber die Inflation steigt und zwar unkontrolliert und das ist halt ein großes
Problem. Also ich finde es halt schlimm, dass sowas wie steigende Energiekosten und so weiter halt in erster Linie oder diese Sachen treffen in erster Linie immer Leute, die halt wenig Geld haben, ne? Also so Sachen, über die sich irgendwie, weiß nicht, wenn sich Money mit seinem, Money ist ein falscher, ist vielleicht der falsche Name an der Stelle, aber wenn sich irgendwie Karl-Heinz mit seinem 5er BMW an der Tanke aufregt, dass der Sprit jetzt 5 Cent mehr kostet, ne, für seinen Firmenwagen, dann denke ich mir so, ja, lebt damit, ne. Wenn jetzt aber eine Familie irgendwie oder irgendein alleinstehender Mensch oder so, der gerade knapp seine Miete bezahlen kann oder hart im Rückstand ist oder so, plötzlich merkt, okay, er muss 12 Euro im Monat mehr bezahlen, dann ist das für den richtig, richtig Kacke. Also,
ja, das, natürlich.
Also das Problem bei sowas, finde ich, ist, dass wir mit politischen Regelungen immer viel zu träge sind und viel zu lange brauchen, um sowas für Leute aufzufangen, die wirklich damit ein Problem haben und das wirklich bräuchten. Ne? Also bis dann mal irgendwie der Hartz-IV-Satz angehoben wird, weil jetzt die Energiepreise gestiegen sind, ja, das dauert wieder ein Jahr. So lange, ne, passiert halt nichts. Und in dem Jahr, in dem es dann angepasst wird, ist es wieder gestiegen und so weiter. Und das ist ein Problem. Das müsste man eigentlich mal besser in den Griff bekommen.
Ja, komplett, also, ja, natürlich. Ja, aber dieses, also nein, aber als Bürger im weitesten Sinne fühle ich jetzt eine gewisse Weise, die Energiepreise steigen. Ich lese das und ich könnte mich jetzt darüber ärgern, aber Reini, wofür? Also ich habe darauf keinen Einfluss. Die Energiepreise steigen, auch wenn ich mich ärgere. Das ist gleich, ich bin letztens, also schon ein Jahr her oder so, habe ich dir auch mal erzählt, ich bin wegen über die rote Ampel fahren angehalten worden. Ja. Es war irgendwie eine halbe Sekunde so, ey, alles cool, die haben mich angehalten, das ist ihr Job. Ne? Die haben gesagt, sie haben noch nie jemanden gesehen, der so entspannt und locker gesagt hat, ja, okay, zahle ich jetzt, kann ich direkt zahlen. Und da habe ich halt, ne, die, weiß ich nicht, es waren irgendwie 80 Euro, habe ich das bezahlt und gut war.
Ja, so, das ist auch was, was man lernen muss, ne?
Ja, also Richtig. Und dann fragten die mich, warum ich so entspannt bin. Da habe ich gesagt, ja, also was soll ich denn jetzt mit ihnen diskutieren? Also was würde das denn jetzt ändern? Nichts.
Ja.
Also das ist ähnlich, weißt du, das ganze Leben ist doch wie ein Fußballspiel, wo du mal eine rote Karte hingehalten bekommst. Und noch nie hat es irgendjemandem gebracht, also beim Fußballspielen zum Beispiel, eine rote Karte zu, also, oder ich finde es immer krass, wenn Fußballer sich beschweren. Weil sie sagen, nee, stimmt nicht, hier Schiri, guck mal Schiri.
Ungerechtigkeit.
Ja, nicht nur Ungerechtigkeit, aber im Sinne von, dass Fußballer hingehen und dann auf den Schiri einreden. Welcher Schiri hat denn jemals gesagt, ey, stimmt, du beschwerst dich gerade. Okay, Bruder, komm, war doch kein Foul. Wenn der Schiri gesagt hat, war ein Foul, war es ein Foul, Ende. Dann ist das Spiel zu Ende. Und wenn die Polizei sagt, du bist über Rot gefahren, was soll ich denn mit denen diskutieren? Wusste ich, dass das so war und zweitens ändert es auch nichts mehr in dem Moment.
Ich glaube, der Punkt, der da zum Tragen kommt, ist der, man kann es ja mal versuchen. Also die Man-kann-es-ja-mal-versuchen-Mentalität, das ist so ein bisschen wie bei den Typen, die irgendwie in der Disco 500 Frauen ansprechen mit hey Süße, wollen wir zu mir gehen? Ne? Irgendwie, oder hey, soll ich dir meine Briefmarkensammlung zeigen? Also irgend so ein dummer Spruch oder so, ne? Weißt
das
du?
Rein hier, weil, das, ich kriege ja richtig, das ist ja Cringe-Potenzial, oh ja, oh was ja, du hier ausbleibst, ist ja oh schrecklich. Ja. Oh Gott, Reinhard, bitte mach das nie wieder, okay?
Nee, das ist, nee, die richtig schlimmen sind doch hier, warte mal,
fehlt, warte, nee, wie geht, bist du, nee, fehlt im Himmel ein Engel oder so ein Scheiß?
Ja, genau,
ne?
Genau, sowas, das.
Ich frage mich wirklich immer, wer, also gibt es Leute, die solche Sprüche verwenden? Gibt es wirklich Menschen, die hingehen und mit Frauen so reden? Und gibt es Frauen, die sich davon bumsen lassen?
Nee, also genau das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. So dumme Anmachsprüche oder so, da gibt es jede Menge Typen oder jede Menge ist vielleicht auch übertrieben, ist vielleicht dann auch wieder Klischee, aber die mit so einem dummen Anmachspruch oder mit so einer dummen Masche, also als Arschlöcher oder sonst wie einfach rumgehen und so diese Pickup-Artists zum Beispiel, diese Vollpfosten.
Oh, Pickup. Ne? Artist.
Die dann rumrennen und irgendwie mit ihren Scheiß, mit ihren komischen, menschenverachtenden Techniken da irgendwie anfangen, Leute zu belabern oder zu manipulieren. Weißt du, 300 Mal funktioniert es nicht, aber bei einem Mal funktioniert es dann halt. Ne, das ist halt so die Schrotflinten-Variante und genauso ist das mit dem Meckern bei, weiß ich nicht, bei Sachen, die du einfach nicht ändern kannst. Na, also, ich habe dir ja letzte Woche von meinem Konto-Debakel bei der Fidor-Bank erzählt.
Oh Gott,
ne?
Reini, ich weiß, dass das weitergegangen ist. Ich möchte darüber nicht sprechen.
Nee, das ist weitergegangen. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das sind Vollpfosten, die Bank ist scheiße, ich kann das nicht ändern. Jetzt akzeptiere ich das. Ich akzeptiere das und ne, kann euch allen nur raten, geht nicht zur Fidor-Bank, die sind scheiße. Aber sonst ist alles gut. Nein, die sind kacke. Punkt.
Nein, Art.
Ja, aber wie du schon sagst, Sachen, die man nicht ändern kann, muss man einfach akzeptieren.
Ja.
Also so Sachen, sind, ja. Wo man wirklich zu 100% nichts ändern kann und wo man auch was falsch gemacht hat einfach. Ne? Also wie du schon gesagt hast, wenn du über die rote Ampel gefahren bist, wurdest du dabei halt erwischt, hast halt Pech gehabt.
Ne? Ja, aber es gibt viele Leute, die denen das den ganzen Tag versaut. Ne? Und dann denke ich so, ja, aber bringt doch nichts. Also ist halt dann in dem Moment so, weißt du? Und ich spreche jetzt nicht für die Leute, für die diese 80 Euro elementar wichtig sind, sondern das sind dann die Leute, die im Porsche vorfahren, trotzdem sich den ganzen Tag ärgern. Ne? Aber bringt, also aus meiner Sicht ist es sinnlos, sich in so einem Moment irgendwie übertrieben aus dem Fenster zu hängen, sondern ist dann so, musst du dann halt mit leben, dass du das dann jetzt bezahlen musst.
Ja, kann ich auch verstehen, aber ich glaube, das ist auch was man irgendwie sich antrainieren muss, weil der erste Reflex ist ja immer, sich zu ärgern, ne? Aber du hast vollkommen recht, natürlich sollte man irgendwann an dem Punkt sein, wo man sagt, so komm, kann ich nichts dran ändern, ist okay.
Leben geht weiter. Wann hast du dich das letzte Mal richtig krass geärgert, Reini Bär?
Boah, meistens, wenn ich mich ärgere über irgendwas, was ich dumm gemacht habe. Also eine dumme Entscheidung, die ich getroffen habe oder irgendwas, was ich falsch gemacht habe. Oder, da müsste ich jetzt echt überlegen. Mir fällt das gerade nicht ein, aber das dürfte noch gar nicht so lange her sein.
Ist bei mir aber auch so. Das sind so Sachen, die ich selber, also ich realisiere ja immer wieder, ich bin einer der unfähigsten Menschen, die je gelebt haben. Das ist ja einfach so. Das muss man auch akzeptieren und muss daran lernen. Nein, aber im Sinne von, ich kann nichts wirklich, außer dieser einen Sache, die ich kann. Weißt du, nämlich das, was ich auf der Bühne tue. So, das kann ich wirklich begnadet, vielleicht gut. Begnadet ist jetzt ein bescheuertes Wort. Im Sinne von, das kann ich deutlich besser, als die meisten Menschen es könnten. So, Punkt. Aber, wie soll ich das sagen? Alles andere ist eine Katastrophe. So, weißt, ich kann noch nicht mal einen Stuhl die Treppe hochtragen, selbst wenn ich mir Mühe gebe. Ja, du hast es ja gesehen, ne? Darüber habe ich mich so unfassbar geärgert. Wir sind in eine neue Wohnung gezogen. Wir haben so eine Treppe, die mit so einem, die ist so beschichtet mit so weißem Lack. Und da sind Handwerker hoch und runter. Ist der Schornsteinfeger hoch und runter. Da sind Gäste hoch und runter. Da ist nichts in diese Treppe geraten. Ich trage dort einen Stuhl hoch und hämmere ihn einfach direkt in die Kante dieser Treppe rein und es ist einfach eine fette Macke drin. So, weißt du, und ich stehe davor, vor dieser fetten Macke, die auch nicht mehr weggehen wird. So, ne? Ich habe dann weißes Lackding da drauf geschmiert, bringt überhaupt nichts, sieht immer noch total scheiße aus. Da habe ich mich eine Woche drüber geärgert, weil ich denke, so bin ich eigentlich total scheiße. Aber ja, im weitesten Sinne bin ich total scheiße. Ich kann sowas einfach nicht.
Ich überlege gerade, wo du das gerade sagst, dass du dich darüber so geärgert hast. Bei mir muss es auch irgendwas gewesen sein. Ich habe es noch so ganz dunkle Erinnerung, dass ich irgendwas Teures gekauft habe oder gemacht habe und dann eine Macke reingehauen habe. Ich weiß nicht mehr, was das war. Könnte mein Handy gewesen sein oder irgendwie die Uhr oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber genau solche Sachen, da ärgere ich mich auch am meisten drüber. So Sachen, die ich versaut habe, wo ich mir aber hundertprozentig sicher bin, du bist selber schuld daran. Das sind dann auch Sachen, die können mir einen kompletten Tag versauen. dann.
Ja, das kenne ich auch. Also das war bei mir jetzt auch so, dass ich da, an der Nummer kann ich mich aufhängen. Ne? Das finde ich so fürchterlich, das kotzt mich so hart. Aber gut, muss halt irgendwie dann auch mit zurechtkommen. Das Leben ist halt eine einzige, das denke ich halt einfach oft rein. Es ist halt einfach eine einzige Aneinanderreihung von Problemen. So den ganzen Tag. Es ist irgendwas, was man lösen muss.
Ja,
und dann siehst du diese verfickten Influencer, die irgendwie nach Ibiza fahren und von Ibiza dann weiter nach Teneriffa und von Teneriffa weiter nach da und da und denkst die ganze Zeit so, fuck. Warum ist das Leben nicht so? Aber dann bist du immer wieder beruhigt, wenn irgendwie einer dieser Influencer anmeldet, dass sie jetzt gerade in einer Psychoklinik ist oder dass sie mit ihrem Leben nicht mehr klarkommt, dann denkst du, nicht beruhigt, also ich will niemandem was Böses.
Nee, natürlich
aber die
nicht.
Haben die gleichen aber Probleme am Ende, verstehst du?
Ja genau, du siehst, dass es halt nicht allen Menschen immer nur gut geht, also dass diese Social Media Sachen, die man rauskehrt, nicht das reale Leben sind. Ne? Uns haben ja auch super viele Leute geschrieben, als ich mal gesagt habe hier im Podcast, dass es mir halt persönlich nicht so gut geht, ne? Weil weiß ich nicht. Ich habe eigentlich keinen Grund, dass es mir nicht gut geht. Ne? Ich habe eine ordentliche Ausbildung. Ich verdiene gerade gutes Geld mit dem, was ich eigentlich gerne mache. Ich habe eine sichere Wohnung. Ich habe eine super Frau. Ich habe einen nervigen Kater. Was will man mehr? Ne? Und trotzdem war ich an einem Punkt hin und wieder, wo ich sage, mir geht es einfach nicht gut. Und das hat unglaublich vielen Leuten den Anlass gegeben, mir zu schreiben, so danke, dass du darüber mal geredet hast, weil das so in den Hintergrund gerät. Ne? Gerade jetzt in Zeiten von Social Media kehren alle Menschen immer nur ihr super Leben nach außen. Ne? Das super Essen, der tolle Urlaub oder sonst was. Und du sitzt dann da und denkst dir so, boah, warum geht es mir nicht so? Also warum ist das bei mir anders? Aber es ist nicht bei dir anders, sondern es ist bei jedem eigentlich so. Was du sagtest, dass das Leben eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Problemen ist, das ist natürlich sehr pessimistisch dargestellt, aber das ist was, woran man, glaube ich, oder zumindest geht mir das so, in den letzten Monaten vor allem, wo man bewusst dran arbeiten muss, wenn man anfängt, sein Leben so zu empfinden. Also wenn das Leben eine nicht enden wollende To-Do-Liste ist, also Sachen, die du tun musst, die du nicht tun willst oder Probleme, die du lösen musst und irgendwie nicht, also keinen Antrieb mehr hast, irgendwas anderes zu tun oder alles nur noch als Problem siehst, dann hast du ein Problem oder dann ist es halt ein Problem. Deshalb das Leben ist eine Aneinanderreihung von Problemen, würde ich so unterschreiben, sollte man aber, also diesen Satz kann man aus verschiedenen Blickrichtungen sehen. Ne, positiv, negativ und ich glaube, gesund ist irgendeine Mischung daraus.
Hast du völlig recht. Man muss den Mittelweg zwischen diesen Dingen finden oder zwischen dieser Empfindung, glaube ich. Das ist das Wichtige, weil das Gefühl, dass das Leben einen überfordert, kennen alle.
Ja.
So, ne? Und man muss für sich selber in sich reinhorchen und sich fragen, ist das jetzt noch in dem Maß, wie man sich überfordert fühlt? Oder ist das, also ist man erschlagen von dem, was einem an Stress irgendwie blüht im Leben?
Ja.
Oder ist es einfach der normale Rahmen, weil dieses Leben in, sagen wir mal, Sorglosigkeit, das existiert einfach nicht als Erwachsener. Es gibt vielleicht ein paar Menschen, die das haben, so, keine Ahnung, vielleicht gibt es das. Ich kenne niemanden, der sorglos ist. Alle Leute, die ich kenne, die mir Sorglosigkeit vorspielen, da kommt dann immer raus, ja, das und das stimmt nicht und das und das stimmt nicht. Also nur in den allerseltensten Fällen, weiß ich nicht. Ich bewundere immer Menschen, die schreckliche Dinge mitgemacht haben, wie meine Großeltern oder so, oder wenn man irgendwie Dokus sieht über KZ-Überlebende. Viktor Frankl war ein ganz bekannter Fall von jemandem, der Psychologe nachher geworden ist. Der hat die Logotherapie, glaube ich, hieß es, empfunden, nämlich eine Sinnschöpfung in dem zu finden, was man tut. Mhm. Das ist das Wichtigste. Also im Leben nicht nur, was man tut, sondern auch, was man erlebt hat, einen Sinn zu finden. Ne? Mhm. Du musst mir ja vorstellen, der Mann war im KZ, seine Familie ist teilweise ermordet worden, der hat es trotzdem geschafft, aus seiner Sicht ein glückliches Leben zu führen. Und das Problem ist, wenn man selber irgendwie jetzt irgendwie schlecht drauf ist oder wenn es einem längere Zeit nicht gut geht, was du jetzt berichtet hast, dann tendiert man dazu, sich mit solchen Leuten vielleicht zu vergleichen und zu sagen, ey, wie kann es mir überhaupt nicht gut gehen, wenn es Leute wie der geschafft haben, die unfassbare Grausamkeit erlebt haben und trotzdem irgendwie mit ihrem Leben klargekommen sind. Aber auch das ist halt immer nur eine Momentaufnahme.
Ja, man fragt sich dann so, was läuft da schief? Ne? Also warum geht es mir nicht gut? Oder warum fühle ich mich so scheiße oder so doof, wenn ich eigentlich keinen Grund dazu habe? Und ich glaube, das ist somit das Schlimmste, wenn man grundlos traurig ist. Das ist echt, echt doof. Also das ist halt scheiße. Ne? Also ich glaube, das ist noch schlimmer, als einen Grund zu haben und darüber traurig zu sein.
Ja, das ist so. Auf der anderen Seite weiß man natürlich selbst auch nicht unbedingt, ob es wirklich grundlos ist. Ne? Also man kann es, glaube ich, schlechter beurteilen als andere.
Ja, ich habe mich da mit Nikolas, also mit dem ich den anderen Podcast mache, letztens auch mal so grob drüber unterhalten.
Kenne ich nicht.
Was ich glaube, was halt problematisch ist, ist, wenn man lange, lange Zeit gestresst ist oder unter Stress steht und nicht irgendwann mal durchatmen kann, dass man aus diesem Daueralarm quasi nicht mehr rauskommt, wenn ein großes Projekt immer das nächste jagt. Ne? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, als Autor, du hast das eine Buch fertig und das nächste schon wieder angefangen und dazwischen keine Pause.
Welcome to my life, Reini.
Ja.
Ich glaube, ich bin man nennt das Psychohygiene. Ich bin so ein bisschen, ich bin sehr in Anführungszeichen robust als Typ, so, was ich so wegpacke in mir. Aber irgendwann gibt es dann auch bei mir wahrscheinlich den Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr oder das ist zu viel, ich schaffe das jetzt nicht so. Und im Moment zumindest, jetzt gerade, habe ich auch offen gesagt, ne, dass die Situation jetzt zum Beispiel mit der Herausforderung, die jetzt kommt, und den ganzen privaten Sachen, die ich gerade habe, die einfach sehr viel Stress bedeuten, dass das Gefühl zu viel ist. Ich hoffe halt, dass ich zumindest ab dem Zeitpunkt, wo jetzt die XXL-Nächte vorbei sind, auf die ich mich ja auch total freue, also es ist jetzt nicht, dass das nur, ist ja auch eine Ehre, das machen zu dürfen, ich habe da Bock drauf, dass das trotzdem, wenn dieser Koloss am Horizont weg ist, dass es mir dann besser geht und ich wieder durchatmen kann. So.
Ja,
weil im Moment kann ich das nicht.
Das ist, das kann, also ich glaube, dass das wahrscheinlich so sein wird und die Chancen stehen da auch ganz gut. Ich habe bei mir mal beobachtet, dass ich, also ich habe mal eine Zeit durchgemacht und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum es mir irgendwann nicht mehr so gut ging, dass ich sowas hatte wie jetzt die, weiß nicht, die Diplomarbeit steht an, aber wenn die fertig ist, dann wird es besser, ne? Und dann kommt irgendwie, ach so, das Buch musst du schreiben, aber wenn das Buch geschrieben ist, dann wird es besser, dann ist irgendwann die Dissertation. Ne, so, okay, die Dissertation noch schreiben, aber wenn die weg ist, dann wird es besser. Und irgendwie bin ich immer von Punkt zu Punkt gekommen, immer von Projekt zu Projekt. Und es waren nicht mal immer so große, sondern irgendwie irgendwann dann auch so kleinere Sachen. Ne, sowas wie irgendwie, wenn, weiß ich nicht, Arbeitsvertrag XY durch ist, dann wird es besser. Oder wenn Vorlesungen irgendwas vorbei ist, dann wird es besser. Das ist aber eigentlich der falsche Ansatz, weil das wird nicht besser. Es wird immer wieder was anderes danach kommt. Zumindest war das bei mir so. Und man sollte eigentlich gucken, dass man es irgendwie hinbekommt. Ich weiß auch noch nicht wie. Ich bin auch noch irgendwie dabei, das zu finden. Ich glaube, das ist aber sehr persönlich. Da muss jeder selber seinen Weg finden. Es muss dir nicht dann besser gehen, sondern es muss dir jetzt besser gehen. Und zwar jetzt sofort. Nach Möglichkeit. Also man muss einen Weg finden, dass es jetzt, also jetzt nicht mit jetzt in dieser Minute, dieser Sekunde so schnippst und jetzt geht es mir gut, sondern eine Perspektive zu haben, dass selbst mit der Aufgabe, die noch vor dir ist, mit den großen Sachen, die da noch kommen, die du in Aussicht hast oder an denen du gerade dran bist, es darf nicht so ein, dann wird es besser sein. Das ist jetzt mit der Comedy-Nacht vielleicht was anderes, weil das ist absehbar in einer Woche oder so, dann ist das wirklich vorbei. Aber ansonsten so größere Projekte wie jetzt, sagen wir mal, dein Umzug oder irgendwas anderes, ne? Wenn du einmal in diesen Strudel reingerätst, so mit, das muss nur noch erledigt sein und dann wird es besser. Ich glaube, das ist eine Spirale, die nach unten geht.
Das glaube ich auch. Aber was macht man in dem Moment? Also außer jetzt sagen, ich kann jetzt nicht mehr und ich bin raus.
Ja.
Gibt es ja fast keine Lösung. Und zum Beispiel bei dieser Nummer jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich moderiere diese Nacht nicht. Ne? Also ich schütze mich jetzt dadurch selbst, indem ich sage, ich bin jetzt mal raus und ich brauche jetzt eine Pause.
Ja.
Ich würde fürchterlich darunter leiden, unter dem Gedanken, dass ich diese Sache, auf die ich mich jahrelang gefreut habe, diese Ehre zu haben. Ich habe da vor Jahren in der Arena gesessen. Und habe einer anderen Künstlerin zugeschaut, die da aufgetreten ist. Und meine Frau sagte zu mir, eines Tages wirst du da stehen. Und ich habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Kein Mensch wird sich jemals trauen, mich, bescheuerten Idioten, in diese Rolle zu lassen. Und sie haben sich getraut, mich das machen zu lassen. Mhm. Weil sie glauben, dass ich das gut kann. Und ich weiß auch, dass sobald die Lichter angehen und sobald ich dort auf der Bühne stehe und sobald es losgeht, werde ich 120.000% geben, damit das geil wird. Und ich werde mir den Arsch abspielen, damit jeder nach Hause geht und sich totgelacht hat. Aber bis zu diesem Moment, bis diese Lichter angehen, ist es halt eine wirklich im Moment nicht enden wollende körperliche Folter, weil ich wirklich Angst davor habe, irgendwas falsch zu machen oder es nicht gut genug zu machen oder dem nicht zu genügen. Ja. Und das belastet mich persönlich sehr. So, das ist einfach gerade was, was mich sehr belastet.
Was mir in so Prüfungssituationen immer sehr geholfen hat, also beispielsweise irgendwie eine Diplomprüfung in einem Fach, also ich habe ja, also beim Diplom hast du damals Prüfungen in 4 Fächern noch gemacht, ich weiß nicht, wie das bei dir war, bei eurem Diplom. Mündliche Prüfung.
7 Fächer.
Ah, okay, bei uns waren es mündliche Prüfungen in 4 Fächern, jede Prüfung 1 Stunde lang. Und da waren ein paar Fächer bei, da die fand ich nicht schlimm, ne? So mein Vertiefungsfach, Dünnschichttechnologie und Vakuumtechnik.
Ah,
komm, mach die Witze. Das, ja. Da wusste ich halt, da weiß ich, was ich mache und das ist auch nicht schlimm, ne? Da muss ich nicht viel für lernen. Das habe ich sogar fast verpeilt, dass da Prüfung ist an dem Tag. Ne? Aber andere Fächer, die ich hatte, beziehungsweise andere Prüfungen, die ich hatte, so theoretische Physik, irgendwie Quantenmechanik 1 und 2. Ich habe eine Woche davor irgendwie jede Nacht nur noch 1-2 Stunden geschlafen, weil es halt so unglaublich schlimm war, die Vorbereitung da drauf. Meine Frau knistert gerade mit Kartoffelchips im Hintergrund.
Das darf sie.
Die darf alles, ja. Und das, also was mir geholfen hat, war, das war so die Eigenschaft von meinem Vater, der war immer entspannt, wenn sowas anstand und irgendwie immer gut gelaunt, weil der irgendwie, also so das Maß, was man so oder was man sich sagen kann, ist sowas, oder was man sich klar machen sollte, überlegen sollte, ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ne? Wenn alles schief geht, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wie, also danach geht es ja trotzdem irgendwie weiter. Ne? Also bei meinen Prüfungen war das zum Beispiel so, ne, das Schlimmste, was passieren kann, ich bestehe die nicht. Ne? Dann denke ich mir, okay, die bestehe ich nicht, dann muss ich sie normal machen. Ne? Ist halt kacke, aber dann musst du halt normal machen. Oder hast eine schlechte Note oder so. Ne? Aber das Leben geht danach weiter. Und jetzt bei der Comedy-Nacht, natürlich ist das kacke. Ne? Wenn du ausgebuht wirst, wenn es scheiße ist oder so, ist das halt scheiße. Aber danach geht es ja immer noch weiter. Natürlich natürlich mit weniger Auftritten, weniger Geld. Aber es geht ja weiter. Ne? Natürlich ist der Abend schlimm und so weiter, aber ich glaube, man nimmt sich manchmal zu wenig Zeit, einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, was ist denn das Schlimmste, was da eigentlich passieren kann. Ich glaube, man macht sich viel mehr Sorgen um solche Dinge, als man sich eigentlich machen muss.
Bei der Sache zum Beispiel ist es einfach so, dieser Gedanke, du darfst das nur einmal machen im Leben. Ne? Das machst du nicht mehrmals. Und du willst, ich habe ja Künstler mitbekommen, die es hingekriegt haben, und ich habe Künstler mitbekommen, bei denen es nicht gut gelaufen ist. Und bei denen es nicht gut gelaufen ist, da gehen die nachher hinter die Kulissen und alle senken ihren Kopf und sagen, hey, ja, war doch cool. Und alle wissen gleichzeitig, nee, war nicht cool. Und das möchte ich einfach nicht erleben, weißt du, das ist einfach das schlimmste Gefühl. Besonders wenn du ein relativ empathischer und ich behaupte von mir auch halbwegs cleverer Mensch zu sein, dann spürst du das. Du spürst, dass die Leute dich anlügen. Die Leute, von denen ich jetzt gerade sprach, denen das passiert ist, waren größtenteils in so einer Hybris gefangen, also in so einer Selbstüberschätzung und Selbstliebe, dass sie es noch nicht mal gespürt haben, dass es nicht gut war, sondern sich selber total geil fanden. Aber ich würde es fühlen. Ich würde sofort fühlen, das hier war nicht gut. Das war nicht gut.
Ja, du machst ja manchmal aber auch Sorgen bei Auftritten, das habe ich auch schon erlebt, wo deine Frau mit dabei war, wo du sagst, es war alles kacke und es war eigentlich vollkommen okay.
Ja, okay. Du warst ja auch bei einem meiner härtesten Auftritte in den letzten Monate zufällig dabei.
Ja.
Und das kann ich aber dann abschütteln. Ne? Also da habe ich ja danach dann noch eine Minute drüber gesprochen und dann war es auch erledigt. So.
Ja.
Ne? Und aber bei so einer ganz großen Sache wie der wäre das einfach schlimm für mich. Und ich weiß genau, dass wenn es vorbei ist, geht es mir wieder gut. Aber ich muss da jetzt durch die nächsten Wochen erstmal durch.
Ja, das. Aber so ist das halt manchmal, ne? Also ich habe, als ich meinen Disputationsvortrag hatte, ne, für meine Dis, da ist im Grunde alles schon gelaufen. Der Vortrag ist am Ende nur noch so, Vortrag mit irgendwie eine halbe Stunde mündliche Prüfung hinten dran, das ist alles, ne, halb so wild. Und nach meiner Disputation, und ich habe gemerkt, dass der Vortrag scheiße war, den ich gehalten habe, weil ich den großen Fehler gemacht habe, einen Rat meines Profs an der Stelle zu befolgen, der sonst immer super war, ne, absolut top. Aber er meinte zu mir, Herr Remford, das das muss, also dieser Aspekt muss unbedingt mit in den Vortrag rein, damit die Theoretiker auch was haben, bla bla bla. Und am Ende habe ich mir gedacht, so, ich hätte es lieber lassen sollen. Also auch, ne, auch Profis können sich mal irren und ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich den Vortrag anders gemacht hätte. Habe ich mich im Nachhinein unglaublich drüber geärgert, weil der Vortrag, also hat mir dann auch die Prüfungskommission gesagt, so, ja, Prüfung, alles top, aber der Vortrag, das ist nicht so ihr Ding, oder? Weißt du?
Ausgerechnet zu dir?
Ja, ja, genau. Und da habe ich auch da gesessen, da musste ich echt schon, dachte mir so, ja, danke, ich weiß, Mann. Also das hat mich unglaublich geärgert und das hat mich auch noch Wochen danach beschäftigt, weil es mich halt geärgert hat, weil es auch so ein Ding war. Also du kannst ja nicht hingehen und sagen so, okay, lassen Sie mich nochmal. Ne? Du kannst ja nicht nochmal. Den Vortrag hältst du einmal und dann ist gut.
Genau. Und ne? Das ist schon, aber da kann ich dich auch verstehen, dass dich es geärgert hat.
Hat im Nachhinein aber nichts ausgemacht. Ne? Also hat nichts geändert. Das ändert ja nicht deine Note oder so.
Nee, aber das ist bei mir auch, also meine Regel ist, die ich für mich entwickelt habe über die Jahre, am Anfang habe ich mir reinquatschen lassen. Früher habe ich drauf gehört, was irgendjemand mir zu irgendwas gesagt hat. Mhm. Ne? Ja, mach das doch so, mach das doch so. Freunde, die mal sagen, hey, du kannst es anders machen oder kann man besser machen, oder Özcan, der ja zum Beispiel auch auf der Bühne arbeitet, wenn der mir einen Tipp gibt, ne, kann man vielleicht so oder so machen, dann nehme ich das auch ernst. Aber
ich habe dir, hab dir immer gesagt, nimm eine Papiertüte über den Kopf, dann hören, also ne, dann bist du direkt sympathischer und so, aber du hörst
danke,
ja nicht.
Danke, Reinhard. Danke, Reinhard.
Ja, nein, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Jedenfalls, ich habe irgendwann aufgehört, mir zu Herzen zu nehmen, was irgendjemand meint oder sagt, sondern einfach nur meinen Stiefel zu machen. Und
ist auch besser.
Das funktioniert, es funktioniert besser. Auf jeden Fall. Wenn du versuchst, irgendwie auf die Bedürfnisse, also in meinem Job zumindest, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen, du schadest dir nur.
Was nicht heißt, dass man nicht von Profis oder Leuten, die schon lange im Geschäft sind oder so, Ratschläge annehmen kann. Ne? Also das heißt nicht, dass man sich verbiegen soll und sein Programm irgendwie ändern soll oder seine Art, wie man etwas macht, ändern soll. Aber Ratschläge kann man ja trotzdem annehmen. Ne? Also wenn einem irgendwie jemand, der schon ewig auf der Bühne ist, irgendwie sowas redet wie beleidige nicht das Publikum, kann man mal drüber nachdenken, ob man das tun sollte. Ne?
Komplett, ne? Ist ja natürlich auch immer die Frage, wer dir Ratschläge gibt. Aber ich bin in einem Job unterwegs, in dem traditionell viele Leute versuchen, einem reinzulabern. Und da muss man irgendwann für sich entscheiden, will man darauf hören oder nicht. Und ich habe für mich entschieden, ich mache immer genau das, was ich für richtig halte.
Ja.
Und bisher lag ich meistens damit richtig. Das Publikum bekommt davon ja nichts mit. So, ne? Die wissen ja nicht, ob ich jetzt gerade. Ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass mir jemand unglaublich davon abgeraten hat, etwas auf der Bühne zu machen. Ne, mach das nicht, auf keinen Fall, also eine Verantwortliche. Und dann von dieser Show, in der ich aufgetreten bin. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe es einfach gemacht, so, weil ich gedacht habe, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Nachher kam sie zu mir, umarmte mich und wollte mir dann ernsthaft erzählen, wie geil das war, dass ich das gemacht habe. Und ich habe natürlich mich höflich bedankt und habe gelächelt und habe gedacht, du kannst mich mal.
Ja.
Weil du warst die Person, auch wenn du das jetzt natürlich in deiner Selbstüberschätzung wieder vergessen hast, du warst die Person, die es mir hier ausreden wollte. Ne? Und das gehört aber halt dazu. Ne? Leute sehen sich oft nicht so, wie sie vielleicht sind oder wie sie rüberkommen. Alles Teil des Ganzen halt.
Ja.
Reini, wir kommen jetzt schon zur Zielgerade der heutigen Folge, ja, weil mein chinesisches Essen steht in der Küche.
Oh, ich wollte dich gerade noch fragen, ein kurzes Thema wollte ich nochmal aufmachen. Da hast du dich ja auch sehr drüber geärgert, als wir dich besucht haben. Ich bin ja gerade bei dem Projekt, das wir mal angestoßen hatten, also was wir eigentlich mal tun wollten, womit du noch nicht angefangen hast, vegan mal einen Monat.
Ich jetzt?
Ja, das wollten wir generell mal machen. Da hat uns der Werther Herr Petzokat noch zu beraten.
Oh ja, gut, dann soll er dort seine Gurke nuckeln da. Also ich bin jetzt, im Moment bin ich wirklich dafür, Olli ist ein super Typ, aber jetzt bin ich wirklich hier für vegan, für einen Monat bin ich wirklich gerade der Falsche. Also
ich bin gerade bei Tag 14 und es fängt an zu nerven.
Ach stimmt, als du uns letztens besucht hast, bist du mir auch so wahnsinnig auf die Eier gegangen mit deinem komischen Vegan-Gelaber.
Ja, das war der Hauptgrund, warum ich das überhaupt den Monat machen wollte, um dir auf den Sack zu gehen.
Boah, es ist mir unfassbar auf den Sack gegangen, Remford, wirklich. Ja, also und ich so, ja, dann bestellen wir das. Nee, da ist leider auch das und das verarbeitet. Ich sage, Reini, ohne Scheiß müssen wir darüber jetzt diskutieren. Ja, aber das kann man da nicht essen. Das ist da nicht gut. Und ich denke so, fick dich.
Warte ab, wenn ich das nächste Mal komme, ohrfeige ich dich mit einem Kunstlederhandschuh.
Nein, ist ja auch legitim, dass du das machst, also dass du diesen, ne, dass du mal vegan leben willst und
so. Ist für einen Monat, also so als Test, um das mal auszuprobieren, echt also hat mich bis jetzt bereichert, weil ich viele Sachen ausprobiert habe, gelernt habe und so weiter.
Ja, aber doch nicht 3 Tage, bevor du mich besuchst. Ich habe Frühstücksspeck gekauft, ich habe Bio-Frühstücksspeck beim Metzger gekauft, also, weil du das so gerne magst.
Ich muss, also nach 14 Tagen muss ich jetzt sagen, hat viele, viele positive Aspekte, kann ich in der nächsten Folge ein bisschen was zu erzählen, aber auch nach 14 Tagen ist man hier und da an einem Punkt, wo ich denke so, das ist so.
Oh. Aber du hast durchgezogen.
Bis jetzt, ja. Also 2 Wochen sind um, 2 Wochen to go. Ich habe mittlerweile einen guten Milchersatz gefunden, den mir viele empfohlen haben.
Hafermilch.
Not Milk heißt der, von
Not
Alpro.
Milk.
Der ist so nah an Milch dran, dass ich, wenn ich dir damit einen Kakao anrühre, du keinen Unterschied schmeckst. Definitiv nicht.
Okay.
Also die ist wirklich gut, wenn du die mal siehst. Also da kann ich mir sogar vorstellen, nach dem Monat auf Milch im Kaffee in Zukunft dann irgendwie zu verzichten. Und ich trinke sehr, sehr viel Milch, weil ich so 1 bis 2 Kaffee am Tag trinke. Also so Cappuccino-Milchkaffee-mäßig. Da kann ich mir vorstellen, in Zukunft dann irgendwie so, weiß ich nicht, Not Milk oder irgendein Haferzeug oder so zu nehmen. So generell bei allem, also ich Käse. Meine Nemesis ist Käse. Ich kann nicht auf Käse verzichten und ich will nicht auf Käse verzichten.
Das kann ich nachvollziehen. Käse, also bei mir wäre es Schoki. Ich könnte nicht auf Schoki verzichten.
Ah, da gibt es auch ganz gute. Da hatten wir letztens auch eine, die war ohne Milch und so, die ging auch.
Oh, Schoki, nee, Reini, das ist nicht das Gleiche. Ich hatte auch schon vegane Schokolade. Nee, ist nicht das Gleiche.
Ich möchte gar nicht sagen, dass es irgendwie Ersatzprodukte, die schmecken halt genauso, da merkt man keinen Unterschied. Nee, das ist Quatsch. Also auch bei der Not Milk, wenn man die jetzt nicht als Kakao anrührt, wenn du die so pur probierst, dann schmeckt es auf jeden Fall einen Unterschied. Und wer mir erzählt, dass irgendwie Oatly Hafermilch genauso schmeckt wie Milch, dann sei einfach nur Bullshit. Ja. Nein, tut's nicht. Schmeckt auch nicht so. Schmeckt auch im Kaffee nicht. So, Da bin ich raus. Sorry. Und also wenn man irgendwie dann vegan kocht, dann auch eher so vegane, also wirklich vegane Gerichte oder so. Wir haben letztens eine Pizza gemacht mit so einem Ersatzkäse. Da würde ich auch Abstand von nehmen. Also Käse, das muss nicht. Also die Pizza war okay, aber der Käse, nee.
Schreibt uns doch mal eure Erfahrungen vom veganen Leben. Ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt wieder bei uns richten und würdet sagen, Reini und Basti, was seid ihr nur für unkultivierte Schweine? Was stimmt denn eigentlich mit euch nicht? Schreibt uns mal, wie ihr damit klarkommt, ob ihr das gerne mögt, ob es gut für euch funktioniert, wie lange es gedauert hat, bis es sich nicht mehr komisch angefühlt hat. Würde mich persönlich interessieren. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Mein chinesisches Essen ist fertig. Meine Frau tritt mir in den Sack. Das ist auch nicht gut. Dementsprechend wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Schreibt uns bitte auf die Podigy-Seite oder von mir aus einen Fax an Reinhards Adresse.
An die Fidor-Bank, bitte.
An die Fidor-Bank. Davon erzählen wir nächstes Mal, wie Reinhard es geschafft hat, mit der Fidor-Bank den Dritten Weltkrieg ausbrechen zu lassen.
Und wir wollten nochmal über Squid Game reden, ne? Die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt.
Ja, ich habe es zu Ende geguckt. Guckt es euch an. Nächste Woche reden wir drüber. Bis nächste Woche habt ihr das alle brav geguckt, dann kann ich ja auch spoilern. So geht's ja nicht.
Okay, dann ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Wir haben nämlich mittlerweile Abend, weil du zu spät warst.
Oh mein Gott.
Das so nochmal aufs Butterbrot schmieren, so ganz lang.
Ja, gönn dir, Brudi, gönn dir. Lass dir gut gehen. Wenn du meinst, ist es notwendig, dass du jetzt hier nochmal nachtrittst, wenn du so eine billige Nummer für dich brauchst, dann mach es.
Das ist kein Nachtreten.
Was denn?
Das ist offen vor dir ins Gesicht hauen.
Reini, nächstes Mal wieder ganz pünktlich und super fresh.
Nein, ist doch alles nicht so schlimm. Ich habe doch eh nichts
zu
tun.
Richtig, das darf man nicht vergessen. Du hast absolut gar nichts zu tun. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Wir lieben euch, wir küssen euch. Schlaft schön, wir küssen eure Eicheln.
Bis dann.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.